So tickt Deutschland, der Zukunftspodcast. Wie fühlen und denken die Deutschen? Wie sieht ihr Alltag aus? Und was erwarten sie von der Zukunft? Basierend auf unserer fast 50-jährigen Forschung analysieren und diskutieren wir. Ich, Ayaan Gülz, Pressesprecherin der Stiftung für Zukunftsfragen.
Und ich, Uli Reinhardt, wissenschaftlicher Leiter der Stiftung und Professor für empirische Zukunftsforschung in Deutschland und den USA.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute möchten wir mit euch über das echte Leben sprechen. Sozusagen eine Anschlussfolge an letzte Woche, wo es um das virtuelle Leben ging, um Social Media.
Gab es ja, ich glaube, noch nie so viele Rückmeldungen und Kommentare. Das war wirklich etwas, wir haben es ja am Ende so ein bisschen angekündigt, Mensch, das könnten wir nochmal vertiefen, wo viele von euch wirklich gesagt haben, oh ja, genau, das interessiert mich.
Genau.
War ich schon auffällig.
Ja, total. Das war echt schön. Also jederzeit gerne schreiben, darüber freuen wir uns. Und nehmen das natürlich auch, dieses Feedback, dankend auf und sprechen heute mal darüber, wie denn Freundschaften aussehen, wenn sie eben nicht virtuell durch Social Media aufrechterhalten werden, sondern eben im echten Leben. In unserem Chart der Woche sind es 65% der Deutschen, die gerne häufiger etwas mit ihren Freunden außerhäuslich machen wollen.
Was ich eine hohe Zahl finde.
Total. Und 60% sogar sagen auch eben, sie würden sich auch einfach nur gerne häufiger mit ihren Freunden zu Hause treffen.
Ja, wobei natürlich fast die negative Zahl dazu ist, das muss man ehrlicherweise auch sagen, wenn wir uns dann die Realität anschauen, nicht mal jeder Fünfte, der regelmäßig was mit seinen Freunden macht, ganz gleich, ob jetzt außerhäuslich oder zu Hause treffen. Also wir haben gesagt, im Freizeitmonitor haben wir ja die ganzen Freizeitaktivitäten über 100 Stück und dann eben auch die Häufigkeit drin und jetzt einfach mal als Häufigkeit wenigstens einmal pro Woche was mit Freunden machen. Das ist nicht mal jeder Fünfte, der sich dafür noch die Zeit nimmt. Und das finde ich schon deprimierend.
Ja, natürlich erwartungsgemäß, wenn man sich die Untergruppen anguckt, bei den Jüngeren deutlich häufiger als bei den Älteren.
Beides aber, ne? Also sowohl der Wunsch als auch die Häufigkeit. Aber es ist immer dieses in etwa dreimal so viele, die es gerne häufiger machen würden, als die es dann tatsächlich machen. Also man fragt sich natürlich schon, woran scheitert's?
Was mich ja total überrascht hat, ist, dass schon bereits ab dem 25. Lebensjahr man anfängt, Freunde zu verlieren.
Das stimmt. Also da sagt man, das ist sozusagen der Höhepunkt, was die Anzahl von Freundschaften angeht. Danach, klar, gehst du oftmals in eine Beziehung rein, dann kommen irgendwann vielleicht sogar Kinder, du ziehst weg, die Studien, die Ausbildungsfreundschaften nehmen sozusagen ab, aber die Anzahl von Freundschaften ist rückläufig.
Partnerschaft ohne Kinder ist ja auch der absolute Freundschaftskiller, ne?
Da hast du recht. Also das ist wirklich auf einmal diese Prioritäten im Leben und man will furchtbar viel zusammen machen. Es ist nicht nur Honeymoon-Stage die ersten Wochen und Monate, sondern auf einmal dann, man geht zu zweit ins Kino, man geht zu zweit essen. Und also nachweislich bei sämtlichen Sachen, wenn du in einer Beziehung ohne Kinder lebst oder ohne Beziehung lebst, bist du deutlich sozial aktiver als mit einer Partnerschaft.
Ja.
Was ich aber bei Freundschaften, und das finde ich, ist so eine Zahl, die mich auch ein Stück weit traurig stimmt, die Anzahl von Freunden insgesamt im Jahresvergleich. Also wenn man so eine knappe Generation zurückgeht, hat man immer gesagt, jeder Bürger hat in etwa 7 Freunde, gute Freunde. Das definiert sich dann, die könntest du in einer Notsituation, will ich jetzt nicht sagen, aber in irgendwie einer Situation, wo du Hilfe brauchst, anrufen und sie würden dir helfen. Also wenn du den letzten Bus verpasst hast, wenn du eine Panne hast, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, einen Wasserrohrbruch zu Hause hast und brauchst irgendwie Hilfe. Also 7 Leute würden mehr oder weniger alle stehen und liegen lassen und dir helfen. Heute sind es nicht mal mehr 3.
Wow.
Also nicht mal halb so viele gute Freunde, was die Bürger von sich selbst sagen. Das ist schon schwierig.
Liegt das dann vielleicht eben auch an den virtuellen Freundschaften? Weil man hat ja das Gefühl, man ist in einer großen Gemeinschaft, man ist immer verbunden mit all seinen Freunden, egal auf der ganzen Welt, sagtest du ja letzte Woche auch, deine Freunde in den USA, aber natürlich, die können ja nicht plötzlich mal eben vor der Tür stehen und einem helfen, wenn man im echten Leben jemanden braucht.
Das stimmt, ich könnte höchstens darüber posten, dass ich Hilfe brauche, ne?
Ja, das wird aber nicht wirklich. Das ist so ein bisschen Emoji-Unterstützung.
Aber mehr auch nicht. Ja, und das ist eben auch wieder so ein typischer Beweis, wo ich halt sage, an sich will man natürlich wieder eher das Echte haben und dieses menschliche Grundbedürfnis der Gemeinschaft, der Geselligkeit, des Zusammenseins, füreinander Dasein, das ist ja in uns allen drin und das wollen wir natürlich auch ein Stück weit.
Man sieht da ja auch daran, dass halt eben das Online, ob es jetzt Social Media ist oder irgendwie was anderes, nur eine Unterstützung sein kann. Also die Technik ist eben nur unterstützend, aber sie kann ja wirklich echte Freundschaften nicht ersetzen.
Nee, also du kannst auch die Bestätigung, die du kriegst, sind natürlich einfach zu einseitig oder die Nichtbestätigung. Also Mobbing ist auch ein großes Thema bei Social Media. Also es ist halt zu einseitig. Was ich aber, und das will ich nochmal ganz kurz, ist jetzt vielleicht ein bisschen, bevor wir über das andere Thema weiterreden, ich finde es ja auch schon auffällig, dass dieser Wunsch, mehr zu machen, ist ja auch so ein bisschen, man sehnt sich nach der Einfachheit des Lebens, ne? Nach der Echtheit des Lebens. Also
ja, man möchte wirklich was erleben.
Total, ja. Und ich meine, das merkt man selbst im Fernsehen, finde ich, ist ja so ein bisschen Sachen, die derzeit boomen, ist ja
früher Trash-TV. Hat man gesagt,
nicht nur, sondern auch so ein bisschen dieses Echte wieder und das Ursprüngliche. Also du irgendwie, weiß ich, ich habe neulich irgendwas gesehen.
Ja, aber
gesehen,
das ist die Zusammenfassung von Trash-TV, genau. Leute auf einer Insel aussetzen und gucken, ob die das schaffen. Gucken, wie Paare gegebenenfalls fremdgehen, wie sich neue Paare finden. Also so ganz viele so soziale Experimente. Das ist ja schon das, was aktuell wahnsinnig gefragt ist.
Aber ist ja eben nicht das Virtuelle. Ist ja auf einmal wieder so ein bisschen das einfache Leben und diese Rückbesinnung. Und ich meine, früher gab es irgendwelche Leute, die dann, gibt es wahrscheinlich immer noch total viele, die Rollenspiele gemacht haben aus dem Mittelalter und sich irgendwie dahin zurückgesehnt haben, wo das echte Leben noch stattgefunden hat, ist heute, glaube ich, auch ein großes Bedürfnis innerhalb der Bevölkerung, das an sich zu machen. Das ist schon das Einfachere. Ne?
Ja, und ich meine, es ist ja nicht nur im Fernsehen, dass solche Formate gut funktionieren, sondern es gibt ja auch viele tatsächlich so Events. Also wenn man jetzt wirklich von irgendwelchen Dinner-Shows und Krimi-Dinnern und ums Essen herum eventisierte Geschichten, die ja wahnsinnig angesagt sind.
Ja, und immer das Virtuelle ganz bewusst außen vor gelassen. Ne? Also das ist ja auch, ich finde es ja immer sehr schön, dass auch viele Restaurants mittlerweile dazu übergegangen sind, wenn du eben nicht das Handy am Tisch hast und nicht zwischendurch machst, dass du dann irgendwelche Sachen umsonst bekommst, den Aperitif, den Nachtisch, der 10% weniger zahlst, um einfach dieses Grundbedürfnis der Menschen nach mehr Gemeinschaft, Geselligkeit, gerade mit Freunden, auch ein Stück weit zu verändern.
Ja.
Was für mich jetzt nochmal ganz interessant ist, da würde ich deine Meinung gerne zu haben, wie kriegen wir es denn hin aus deiner Sicht? Also was ist in Zukunft denn wichtig? Sind wir nicht selbst auch ein Stück weit gefordert?
Ja, auf jeden Fall. Ich finde, jeder muss einfach mehr Verantwortung übernehmen für sein eigenes Handeln. Gerade in dem Moment, wo man halt erwachsen ist, ist es natürlich einfach mal das Smartphone auch weglegen, das Ganze reflektieren, das eigene Verhalten. Und dann aber natürlich finde ich auch Verantwortung eben für Menschen zu übernehmen, die das vielleicht noch nicht können. Also Kinder, junge Erwachsene, da einfach vielleicht sogar auch die Unternehmen in die Verantwortung rufen, weil es hat sie ja abhängig gemacht.
Ja, was ich immer bei dir auch toll finde, weil wir das, glaube ich, sehr ähnlich in unseren Familien machen, aber natürlich auch so ein Stück weit das an die nächste Generation weitergeben.
Also ich Klar, Verantwortung auch vorleben. Ne?
Ja, nicht nur vorleben, auch zutrauen. Mhm. Ich fand das, ich habe neulich eine Untersuchung gesehen, da wurde gefragt, ab wie vielen Jahren die Leute selber im Dorf mit dem Fahrrad rumgefahren sind oder im Stadtteil oder in der Stadt oder je nachdem, wo die gewohnt haben. Und da kam raus, dass man das im Durchschnitt in der eigenen Kindheit mit 6 Jahren gemacht hat. Und dann hat die Forschung nachgefragt, wenn man selber Kinder hätte, wie alt die Kinder sein sollten, damit die selber mit dem Fahrrad selbstständig durch die Gegend fahren und trotz irgendwie viel mehr Handys und Trackables und alles, hat man gesagt, im Durchschnitt waren es 12. Also doppelt
Wahnsinn.
So alt. Also man traut natürlich auch den Kindern
weniger zu. Das ist nicht mehr Grundschule, das ist
zu,
schon
ne?
die weiterführende Schule dann, ne? Wo die sich das erste Mal dann alleine frei bewegen dürfen.
Und das ist ein totaler Quatsch, ne? Also
ja, die Welt ist ja auch viel sicherer geworden als vor 50 Jahren.
Das darf man nicht vergessen.
Also selbst in einer Stadt wie New York. Also es ist einfach sicherer, als es früher war.
Genau, und es ist halt aber diese Angst der Menschen, dass ja was passieren könnte. Natürlich passiert irgendwo irgendwann immer irgendwas, aber insgesamt ist das Leben halt so viel sicherer geworden.
Man muss ja halt einfach den Kindern die Möglichkeit geben, auch zu wachsen und Verantwortung zu übernehmen und dann auch die richtigen Entscheidungen treffen zu können. Wenn man Entscheidungen trifft, bis die 12 oder 15 sind, wann sollen sie das denn gelernt haben, die richtigen Entscheidungen zu treffen? Natürlich werden sie dann plötzlich, wenn sie erwachsen sind und zum College gehen oder an die Uni, dann die falschen Entscheidungen treffen, wenn sie es früher nie alleine durften.
Genau, das ist das exzessive Ausleben dann halt. Ne?
Ja.
Also das merke ich auch, glaube ich, dieses durchaus mal dabei scheitern und dass irgendwas nicht funktioniert, ist schon wichtig. Aber wie du sagst, also eine Aufgabe haben, Verantwortung für was zu übernehmen. Also ich glaube, bei meinem Sohn, der ist so sehr dran gewachsen, der war ja viele Jahre bei den Pfadfindern. Und was der da auch irgendwie gelernt hat, für andere Verantwortung zu übernehmen, aber vor allem für sich selbst. Also dass das irgendwie ohne Erwachsene, ohne Mama, Papa, einfach für sich, fand ich schon wirklich eine tolle Erfahrung für ihn. Muss man ganz klar sagen, ja.
Ich habe auch mal von einem Experiment gehört, das Ganze vielleicht nochmal so ein bisschen veranschaulicht. Da hat man versucht, eine Welt zu kreieren, wie wenn wir vielleicht später mal auf dem Mars leben müssen. Mhm. Alles nachgebaut, auch Bäume und so weiter. Und dann sind plötzlich diese Bäume einfach umgekippt.
Ja.
Man hatte den Wind vergessen einzubauen. Denn damit Bäume fest verwurzelt sind und nicht einfach umkippen, brauchen die, während sie wachsen, immer mal ein bisschen Wind.
Schönes Bild.
Damit die Wurzeln wissen, wo sie sich jetzt nochmal ein bisschen festhalten und so, damit sie gerade wachsen.
Ja. Und das ist ein schönes Bild.
Ah, und das, finde ich, ist auch so ein bisschen so die Aufgabe von uns Eltern. Wir müssen den Kindern auch mal ein bisschen Wind aussetzen.
Ja.
Sonst funktioniert es nicht.
Ja, aber auch sie wirklich ermutigen, stabile Freundschaften zu pflegen. Denn Freunde sind schon, glaube ich, begleiten ein Jahr das Leben, und das ist schon was Entscheidendes. Und natürlich, wie gesagt, ich will nicht immer nur uns Bürger in die Pflicht nehmen. Ich glaube natürlich schon auch, dass Rahmenbedingungen gefördert werden können, also dass diese Möglichkeiten, was zu machen, groß sind. Mhm. Wir sprechen ja oftmals von diesem freiwilligen sozialen Jahr, was viele machen. Vielleicht müsste man mal über so ein verpflichtendes soziales Jahr, wie es früher gab, irgendwie mit Zivildienst und Bundeswehr, um einfach die Bundeswehr, die Gemeinschaft auch nochmal in den Vordergrund stellen. Also ich glaube,
Bei dir, fände ich total schön, wenn in unserer Gesellschaft die Gemeinschaft wieder wichtiger wäre. Mhm. Aber ich glaube nicht durchs Verpflichten. Weil dann ist wieder dieser Fokus auf den jungen Leuten, auf denen ja sowieso schon so viel Druck ist, was die alles müssen. Jetzt sollen sie auch noch irgendwie unsere nicht vorhandene Gemeinschaft retten. Vielleicht sollten wir einfach irgendwie es schaffen, umzudenken, dass zum Beispiel der Erfolg und das Glück nicht durch harte Arbeit kommt.
Das ist ja auch in der Psychologie, ist es ja das Gegenteil, ne? Mhm. Also das sozusagen dieses Modell, was wir oftmals pflegen, dass so die Möhre dir vorgehalten wird, du erreichst dein Glück nur, wenn du den neuen Abschluss schaffst, wenn du zu den Besten gehörst, wenn du dich richtig anstrengst, wenn du extra Stunden nochmal rein investierst. Also immer Glück als Gegenteil von harter Arbeit sozusagen. Ja. Das ist natürlich
Vielleicht
Quatsch.
Vielleicht müssen wir dann in der Bildungspolitik und so weiter in der Arbeitswelt mehr den Fokus darauf legen, dass es den Menschen gut geht,
total,
dass sie ausgeglichen sind, dass sie weniger Ängste haben, weniger Zukunftsängste, und dann kommt doch automatisch irgendwie der Erfolg.
Sehe ich, absolut bin ich da bei dir. Das merke ich sehr schön, wenn ich Vorträge halte und über die Vier-Tage-Woche rede, gerade bei der älteren Generation, was das auf Ablehnung stößt, so von wegen, nee, die Jungen müssen erstmal richtig arbeiten, die müssen mal Überstunden, die müssen sich mal anstrengen und nicht irgendwie gleich das alles mitnehmen und dann noch irgendwie wollen sie Sabbatical machen und nur 4 Tage die Woche arbeiten. Also wo das irgendwie vorgelebt wird, was, glaube ich, einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Und wenn ich dann irgendwie im wissenschaftlichen, universitären Rahmen unterwegs bin, ich aber sehe, wie groß das Bedürfnis bei der jungen Generation genau da ist, eine Balance hinzukriegen zwischen Arbeit und Nicht-Arbeitszeit. Das ist ja schon was Auffälliges.
Das ist auch wieder die Balance zwischen, wir erziehen die Kinder oder Jugendlichen oder junge Menschen zu sehr viel Selbstbewusstsein. Ich meine, sie dürfen auch mit 16 wählen mittlerweile.
Mhm.
Aber wo ist denn die Selbstständigkeit?
Begrenzter da.
Wenn man
ne?
keine Aufgaben hat, wenn man nicht ernst genommen wird, dann fehlt das. Ja, dann sind das alles wahnsinnig selbstbewusste Menschen, aber total nicht eigenständig.
Ja, bin ich bei dir. In Zukunft?
In Zukunft werden wir wieder ganz viele persönliche Freundschaften pflegen.
Glaube ich auch. Ich glaube natürlich auch, da traue ich auch wieder ein bisschen auf die Zukunft, dass, wenn ich mir das anschaue, ja, im Moment viele Entscheidungen getroffen werden, auch von politischen Entscheidungsträgern, die eher älter sind. Also das Durchschnittsalter von politischen Entscheidungsträgern weltweit liegt bei 62, was enorm alt ist. Da müssen wir auch wirklich drüber nachdenken, dass man vielleicht mal Jüngere dran führt, die dann eben da auch andere Rahmenbedingungen schaffen. Und ich glaube natürlich, dass irgendwann die Menschen das noch überdrüssig werden und einfach sagen, ja, das reale Leben und die reale Freundschaft ist schon mehr wert als die virtuelle. Also bei allen Möglichkeiten, die die virtuelle Welt uns bietet, das will ich nicht kleinreden, aber ist es natürlich schon eher immer ein Ersatz.
Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass die nächste Generation da auch selbstbewusster und natürlicher mit umgeht. Denn wir sind ja aktuell alle noch damit aufgewachsen, dass es mal eine Phase im Leben gab, wo es das nicht gab. Und dann sind jetzt immer nur mehr technische Möglichkeiten hinzugekommen. Und jetzt meine Kinder zum Beispiel, die wachsen da ja ganz selbstverständlich und natürlich mit auf. Und vielleicht schaffen wir es ja, dass es für sie eben kein Mittel ist, was sie irgendwie so vor sich herpeitscht sozusagen. Wir werden ja alle angetrieben durch die Technik, sondern dass wir die wirklich nur nutzen zu unserem Vorteil, dass unser Leben noch entspannter wird.
Mhm, dass es nicht mehr diese hohe Faszination hat, sondern wirklich eher ein Werkzeug ist, um das eine oder andere zu vereinfachen. Ja, finde ich ein schönes Bild. Und grundsätzlich, klar, auch in Zukunft wird das Leben besser werden. Das wissen wir aus der gesamten Forschung. Insofern schauen wir natürlich auch optimistisch in die Zukunft. Und jetzt würde ich vorschlagen, rufen wir mal jeder einen Freund, eine Freundin an, um uns zu verabreden, oder?
Genau, das machen wir.
Also in diesem Sinne,
bis
macht's
nächste
gut.
Woche. Ciao. Wenn ihr selbst Zukunftsfragen habt, dann zögert nicht, uns zu schreiben. Die E-Mail dazu findet ihr in den Infos zu dieser Podcast-Folge oder auf unserer Website stiftungfuerzukunftsfragen.de. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns doch ein Like da und vergesst nicht, uns zu abonnieren.
Dieser Podcast wurde produziert von wortlieferant.de.